Kontinent, das europäische Magazin mit Peter Weizmann.
Auf SR2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen zu einer äußerst sportlichen Ausgabe, wobei es gleich auch oft um das Drumherum des größten Sportereignisses der Welt geht. Die Olympischen Spiele starten am Freitag in Paris. Wir hören gleich auf Debatten rund ums Doping, um kontroverse Kleidervorschriften und um Obdachlose, die raus sollen aus dem Stadtbild angesichts der Sportfestspiele. An die 11.000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt werden nun in 32 Sportarten 2 Wochen lang um Medaillen kämpfen. Nicht nur für Durchschnitts-Paris-Touristen hat dieses Mammutereignis mit seinen Sicherheitsvorkehrungen aber nicht nur schöne Seiten, wie Stefanie Markert berichtet.
Bitte beachten Sie, dass die Metrostationen Alma Marceau und Trocadéro bis 26 Juli geschlossen sind.
Willkommen in Paris. Schon ist eine zweistellige Zahl an Stationen dicht. Olympia naht. Das merken Touristen auch, wenn sie einfach eine Bootsfahrt auf der Seine gebucht haben, aber in eine Polizeikontrolle kommen, wie eine Familie aus Gütersloh.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt da hinkommen, zur Rundfahrt an der Seine, keine Ahnung.
Sie haben nicht den QR-Code?
Nee, den haben wir noch nicht. Das haben wir gestern erst beantragt, weil wir es gestern erst erfahren haben, dass wir so einen Pass brauchen.
Ja, wir dürfen durch.
Die haben gesagt, ist okay.
Wir können hier durch.
Zeichen gegeben.
Ohne QR-Code.
Ohne den Passe Jeu, den nötigen Olympia-QR-Code von der Präfektur in die sensible Zone entlang der Seine, nur am ersten Tag der Einschränkungen wurde ein Auge zugedrückt. Großer Aufreger in Paris sind gerade Metallgitter, die diese Zone absperren. Es sind 44.000 und sie sind 2 Meter hoch. Nicht einfach für Rollstuhlfahrer oder für Lieferanten, die ihre Kisten teils drüber heben. Eine Bistrobesitzerin beklagt sich, genau wie Philippe, der ein Geschäft am Quai des Grands Augustins hat, wo der Bootskorso zur Eröffnung vorbeifährt.
Plötzlich hatten wir 1 Meter vor unserer Restaurantterrasse diese Gitter. Da hat man doch keine Lust, sich hinzusetzen. Das gibt nicht gerade ein Musterbild von Paris ab.
Die Gitter kamen über Nacht. Wir haben viel weniger Kunden und es kommt mir vor, als würde ich in einem Käfig arbeiten.
Die Lage schränkt uns ein, aber ich verstehe die Behörden,
sagt Galeristin Caroline.
Sie tun alles, damit die Spiele bestmöglich laufen.
Während die einen kurz vor den Spielen genervt sind, leben andere ihren olympischen Traum. So hat Jean-Claude Gauvin reagiert, als die Zusage kam. Er ist mit 84 einer der ältesten Fackelläufer. Der drahtige, fröhliche Mann hat früher im Bildungswesen gearbeitet. 500 Menschen haben seine Kandidatur unterstützt. In seinem Sportclub nördlich von Paris hat er 4-mal die Woche auf der Tartanbahn trainiert und aufgepasst, sich nicht zu verletzen.
Ich darf doch meine 200 Meter in 4 Minuten nicht vergeigen.
Das Tempo ist für alle Fackelläufer vorgegeben. Früher wollte er Erster sein, jetzt auf keinen Fall Letzter, erzählt Jean-Claude. Sport heißt für ihn auch Solidarität. Zu einem Halbmarathon auf Kuba brachte er einst eine Ladung Schuhe mit. Die olympische Flamme brennt schon lange in ihm.
Ich war mal in Olympia beim Entzünden dabei. Dass ich 60 Jahre später selbst Fackelläufer bin, kann ich kaum glauben. Man vertraut mir die Flamme an. Eine Ehre. Da gebe ich mein Maximum und zeige, ich bin eine gute Wahl. Es macht mich mehr als glücklich.
Freut sich Jean-Claude. 6 Millionen Franzosen waren bislang an der Fackelstrecke von Marseille bis zum Mont Saint-Michel. Allein 500.000 in Paris. Eine nagelneue Studie des Sportministeriums belegt, über 80% der Befragten finden, der Fackellauf quer durchs Land zeichne ein positives Bild der Spiele und schaffe sozialen Zusammenhalt. Immerhin, 2 Drittel der Franzosen wollen die olympischen Wettkämpfe angucken. Spektakuläre Bilder wird es auch beim Beachvolleyball und am Eiffelturm geben, wenn die Bagger weg sind. Bauleiter ist hier Gauthier Jourdet.
Wir sind stolz, dass der Sand zu 100% französisch ist und aussieht wie ein Traumstrand. Er ist gesiebt und wird nicht abgedeckt. Er muss ja atmen. Der Sand entspricht bis aufs Mikron den Anforderungen der Volleyballföderation. Er stammt aus einem Sandsteinbruch nur 100 Kilometer von Paris entfernt. Eine Spezialfirma aus der Normandie verteilt hier 2000 Tonnen davon.
Sur le site du Stade Tour Eiffel, on a 2000 Tonnen de sable.
Ein Arbeiter stapft mit Messlatte über den Sand. Auch per Laser wird austariert. Denn auf 20 cm Drainageschicht werden 50 cm Wettbewerbssand geschüttet. 5 Felder gibt's am Eiffelturm. Die Zuschauer können auch das Training sehen. Die Plätze in der Hauptarena wurden schwindelerregend hoch auf ein Gewirr an Gerüststangen montiert. Die 13.000 blauen Plastiksitze wirken teils abgewetzt, Gauthier erklärt.
Quasiment rien n'est neuf ici.
Hier ist quasi nichts neu. Die Sitze wurden aufgearbeitet, die Gerüste sind gebraucht. Paris 2024 will recyceln. So werden später Sportler in Vorortvereinen auf dem Sand der Stars spielen.
Il y a des clubs en Île-de-France qui vont bénéficier de ce sable absolument extraordinaire, ce qu'auront foulé les meilleurs athlètes du monde.
Alles fertig schon 2 Wochen vor Wettbewerbsstart.
So eine Infrastruktur im Herzen von Paris einzubauen, war eine echte Herausforderung. Die Anwohner und Touristen sollten nicht zu sehr gestört werden. Und dann steht das Stadion über dem Marsfeld-Bassin. Wir haben Denkmalbrunnen und Gärten weitgehend geschützt. Denn die Spiele sollen ja das Pariser Kulturerbe ins rechte Licht rücken und es nicht beschädigen.
Sans que les jeux puissent avoir de dégradation sur ce patrimoine parisien qu'on essaye de mettre en valeur.
Die Beachvolleyball-Arena ist eine Ikone dieser Sommerspiele. So wie sie erdacht wurden. Nachhaltiger und mitten in der Stadt. Paris ist am Start. Die Spiele können kommen.
Ja, die Olympischen Spiele in Paris kurz vor Beginn. Stefanie Markert hat uns einen Einblick aus der Stadt gegeben. Eiffelturm, Louvre und die Champs-Élysées. All das gehört zum Bild von Paris. Was allerdings normalerweise auch dazu gehört, informelle Zeltstädte entlang der Seine, unter Brücken und in Parks. Dort leben Obdachlose oder auch Menschen mit Suchtproblemen. Immer wieder gab es im vergangenen Jahr Berichte, dass diese informellen Siedlungen geräumt werden. Dass das nun direkt vor den Olympischen Spielen verstärkt passiert, das lässt nicht alle an Zufall glauben. Caroline Düller berichtet.
Fragt man Antoine de Clercq, ist die Bilanz klar. Paris und das Departement Seine-Saint-Denis sind zu einem regelrechten Postkartenidyll geworden. Alle Menschen, die als nicht wünschenswert gelten, sind aus dem öffentlichen Raum verschwunden. Antoine ist Sprecher des Kollektivs Die Kehrseite der Medaille, zu dem sich mehr als 80 soziale Organisationen zusammengeschlossen haben. Seit Monaten berichtet das Kollektiv, wie in Paris immer mehr Zeltstädte und besetzte Häuser geräumt werden. Ob diese Räumungen wirklich wegen Olympia stattfinden, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Aber wir haben beobachtet, dass die Zahl dieser Räumungen steigt. Es wurden immer mehr kleine Camps geräumt von Menschen, die sehr prekär leben und isoliert sind. Immer öfter geschieht das auf Anordnungen der Stadt oder der Präfektur, die so eine Räumung binnen 24 oder 48 Stunden möglich machen. Dieser Vorlauf betrug mal Wochen. Man hatte also Zeit, Rechtsmittel dagegen einzulegen. Laut Präfektur der Region Île-de-France gab es von Januar bis Mitte Dezember 2023 insgesamt 35 Räumungen. In diesem Jahr sind es schon jetzt genauso viele. Den Vorwurf einer sozialen Säuberung weist Präfekt Marc Guillaume aber entschieden zurück. Er sagte im Radiosender France Bleu:
Au contraire, nous avons réussi à bâtir un plan.
Im Gegenteil, für Menschen in sehr prekären Lagen, die zum Beispiel auf der Straße oder unter Brücken leben, haben wir im Rahmen der Olympischen Spiele ein spezielles Programm entwickelt. Wir konnten damit bis zu 140 Obdachlose unterbringen, in dauerhaften Unterkünften innerhalb der Stadt. Im Großraum Paris wurden letztes Jahr insgesamt 6.500 Menschen in Sicherheit gebracht, wie die Behörden es nennen. In diesem Jahr waren es bislang 2.500, meldet die Präfektur. Oft ist die Unterbringung nur vorübergehend. Viele landen nach kurzer Zeit wieder auf der Straße. Betroffen sind sehr unterschiedliche Gruppen. Obdachlose, Suchtkranke, Sexarbeiter, Migranten.
Ich m'appelle Milor, ich bin 16 ans.
Milor ist 16 Jahre alt, stammt aus dem Kongo und ist allein in Frankreich als unbegleitete Minderjährige. Wer als Jugendlicher ankommt, muss von den Behörden anerkennen lassen, dass er oder sie wirklich minderjährig ist. Ich habe das gemacht und mir wurde gesagt, ich sei es nicht. Dagegen habe ich Widerspruch eingelegt und warte nun auf die Anhörung vor Gericht. Vereinfacht gesagt sind die Departements dafür verantwortlich, Kinder und Jugendliche in Not zu schützen. Hilfsleistungen gibt es aber nur, wenn die Betroffenen offiziell als minderjährig anerkannt sind. Bevor das endgültig geklärt ist, sind die Jugendlichen auf sich allein gestellt, ohne Anspruch auf Sozialleistungen und oft ohne Dach über dem Kopf. Doch Milor will sich nicht als Opfer sehen. Sie war dabei, als mehrere hundert Jugendliche ein Kulturzentrum im Nordosten von Paris besetzt haben, mehrere Wochen lang. Aus ihrer Sicht war das notwendig. Dadurch konnten wir irgendwann Vertreter der Stadt treffen und haben Unterkünfte erhalten. Ich wohne gerade vorübergehend in einer Turnhalle, aber es gibt noch Jugendliche auf der Straße. Zu wenig Unterbringungsmöglichkeiten, zu wenig spezielle Betreuungsangebote, aber zu viele Menschen, die unter prekären Bedingungen auf der Straße leben. Die Räumungen werfen ein Schlaglicht auf Probleme, die seit Jahren bekannt sind. Olympia hätte ein Anlass sein können, dauerhafte Lösungen zu entwickeln. Diese Möglichkeit habe man aber nicht genutzt, bedauert Antoine de Clercq vom Kollektiv Die Kehrseite der Medaille.
C'est vraiment ça qu'on regrette nous, c'est qu'on n'est pas profité de ce moment-là pour proposer des solutions plus pérennes aux personnes.
Die Organisationen schätzen, dass es rund 7.000 zusätzliche Plätze bräuchte, um alle Menschen unterzubringen, die im Großraum Paris auf der Straße leben.
Caroline Düller hat über den Umgang mit Obdachlosen kurz vor den Olympischen Spielen berichtet. Da sitzt man auf der Couch, ist angesichts der sportlichen Leistungen eigentlich voller Bewunderung für die Athletinnen und Athleten, die jahrelang für diesen Moment trainiert haben. Und dann kommt aus dem Hinterkopf dieser leise Zweifel, der immer lauter wird. Kann das sein? Kann das mit rechten Dingen zugehen oder ist da nachgeholfen worden? Doping zersetzt den Sport, weil er ihm die Faszination raubt. Dennoch ist Doping offenbar noch immer ein Mittel zum Zweck, zum Nachteil der ehrlichen Sportler. Aus der ARD-Doping-Redaktion berichtet Moritz Casalett.
In Paris werden Träume wahr. Die deutsche Marathonläuferin Laura Hottenrott bereitet sich an der Seine auf ihre ersten Olympischen Spiele vor. Und das in einer der prestigeträchtigsten Disziplinen.
Die Vorfreude auf die Spiele ist enorm groß. Das ist ein Kindheitstraum von mir, der jetzt hiermit wahr wird.
Seit fast 10 Jahren misst sich Laura Hottenrott im internationalen Vergleich. Zunächst über die 5000 Meter, steigert die Distanz bis hin zum Marathon. Doch bei aller Euphorie ist sie auch skeptisch.
Hier in Paris ist auch die Angst, dass es ein Wettkampf unter ungleichen Bedingungen hinsichtlich des Dopingkontrollsystems ist. Das System, so wie es ist, ist ungerecht. Es wird kein gleicher Anti-Doping-Kampf weltweit geführt.
Recherchen der ARD-Doping-Redaktion belegen, wie ungleich der Kampf gegen Betrüger weltweit ist. Und wie leicht es ist, an Dopingsubstanzen zu kommen. In Kenia, einer Nation mit vielen Weltklasseläufern. In Indien, so sagt ein Insider, werden im Jahr gerade mal 4000 Dopingtests durchgeführt. In Deutschland sind es zuletzt 3-mal so viele gewesen. Der Skandal um die positiven Tests von Topschwimmern aus China hat weltweit hohe Wellen geschlagen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio vor 3 Jahren haben chinesische Schwimmer 3-mal Gold gewonnen. Bei 23 von ihnen hatten Dopingfahnder Monate vorher das verbotene, leistungssteigernde Mittel Trimetazidin nachgewiesen. Der Verdacht? Massendoping. Doch das Ganze wurde geheim gehalten. Das belegt ein Bericht der chinesischen Anti-Doping-Agentur, an dem der staatliche Geheimdienst mitgearbeitet hat und der der ARD vorliegt. Und den Schwimmern war darin attestiert worden, kein Dopingverstoß. Alle unschuldig. Rechtzeitig zu Olympia. Freispruch für alle. Und die WADA, also die Welt-Anti-Doping-Agentur, hat diese Entscheidung mitgetragen. Keinen Einspruch eingelegt. Und wie die chinesischen Verantwortlichen jahrelang geschwiegen. Bis die ARD-Doping-Redaktion den Fall im April öffentlich machte. Die WADA blieb bis jetzt bei ihrer Haltung, dass es sich nicht um Doping, sondern um Verunreinigung von Lebensmitteln gehandelt habe. Doch jetzt zeigen neue ARD-Recherchen, dass die Entlastung der chinesischen Athleten durch die WADA kaum haltbar ist. Chats und Posts der betroffenen Schwimmer in chinesischen sozialen Netzwerken, die die ARD-Journalisten zugespielt bekamen, zeigen, dass selbst einige der 23 Athleten nicht an das Kontaminationsszenario glauben. Der Verdacht, dass die Sportler noch nicht einmal über ihre positiven Tests jemals informiert worden waren, erhärtet sich durch die Einträge in den sozialen Netzwerken ebenso.
Ich finde den ganzen Fall ein Stück weit schockierend.
Lea Krüger ist Säbelfechterin und im Präsidium von Athleten Deutschlands, einer Vereinigung deutscher Leistungssportler. Sie spricht von einem Skandal.
Jeder andere Athlet auf der Welt wird erstmal vorläufig suspendiert. Hier wird auf einmal mit zweierlei Maß gemessen. Und da sehe ich halt insbesondere die WADA in der Pflicht, das Ganze aufzuklären. Warum ist sie nicht aktiv geworden? Und das alles irgendwie kurz vor Olympischen Spielen? Ja, es fühlt sich nicht gut an.
Die Glaubwürdigkeit der WADA, also der Welt-Anti-Doping-Agentur, hat schwer gelitten. Als der Fall kürzlich herauskam, hieß es von der WADA auffällig oft und bei nahezu jeder Gelegenheit, ihr Präsident Witold Banker aus Polen und Generaldirektor Oliver Nickli aus der Schweiz halten die chinesischen Schwimmer für unschuldig. Mit den Athleten hat die WADA nach ARD-Informationen aber nie gesprochen. Das Vertrauen in die Welt-Anti-Doping-Agentur schwindet. Finanziert wird sie zur Hälfte von der olympischen Bewegung und von Regierungen. Der parlamentarische Staatssekretär Mahmoud Özdemir aus dem Bundesinnenministerium, SPD, scheint langsam die Geduld zu verlieren.
Man muss einfach feststellen, dass die WADA hier gerade sämtliche Akzeptanz und Existenzberechtigung aus meiner Sicht auch mit diesem Verhalten verspielt.
Darunter leidet der gesamte internationale Sport. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag der ARD-Doping-Redaktion hat ergeben, dass immerhin jeder vierte Deutsche glaubt, dass alle Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Paris von Doping betroffen sein werden. 60% glauben, dass die wenigsten Doper erwischt werden. Zwei Drittel der Befragten lassen sich ihr Interesse an Olympia durch Doping aber nicht nehmen.
Dem Fernsehpublikum wird sicherlich einiges an Betrug zugemutet.
Das ist Jörg Krieger. Er ist Sporthistoriker und befasst sich seit Jahren mit der Geschichte des Dopings bei Olympia und der Rolle des Internationalen Olympischen Komitees.
Die Doping-dunkle Ziffer für Kraft- und Ausdauersportarten wird sicherlich im Bereich zwischen 20% und 50% liegen. Und das können wir an wissenschaftlichen Studien festmachen, an Nachtests, an inoffiziellen Umfragen und auch an Aussagen von Athletinnen und Athleten sowie offiziellen, wie zum Beispiel Trainer.
Der Dopingbetrug ist also deutlich höher, als es die offiziellen Zahlen wiedergeben, sagt Krieger.
Aber das IOC versucht, dem Publikum vorzugaukeln, dass es faire Wettbewerbe im Fernsehen ansieht. Denn das ist die Show des IOCs, das sind die Olympischen Spiele und die müssen verkauft werden.
An die Medien, an die Öffentlichkeit und eben auch an die Sponsoren. Es ist der weltweit ungleiche Kampf gegen Doping, den viele Sportler als unfair empfinden.
Das T-Shirt unter die Brust und dann bitte einmal zur Seite drehen, dass ich auf den Rücken schauen kann, einmal kurz. Wunderbar.
Säbelfechterin Lea Krüger hat überraschenden Besuch bekommen. Sie muss einer Frau, die im Auftrag der Nationalen Anti-Doping-Agentur da ist, eine Urinprobe geben.
Natürlich ist es ein ganz großes Unwohlsein und irgendwie was ganz Unangenehmes, wenn einem wirklich beim Pinkeln zugeschaut wird. Aber es gehört dazu.
Deutsche Leistungssportler müssen immer angeben, wo sie sind. Die NADA muss immer wissen, wo sie Athletinnen und Athleten für eine überraschende Dopingprobe auffinden können.
Diese komplette Überwachung? Das ist extrem. Es kann der Punkt kommen, dass wir sagen, nein, es ist nicht mehr verhältnismäßig.
Nicht jeder Dopingbetrug ist nachweisbar. Blutdoping beispielsweise nur sehr schwer. Und noch immer versuchen viele Sportler, sich damit einen Vorteil zu verschaffen. Das sagt jemand, der sich bestens mit Blutdoping auskennt. Der spanische Arzt Eufemiano Fuentes ist verantwortlich für einen der größten Dopingskandale der Sportgeschichte. Anfang der 2000er Jahre hat er mit vielen Sportlern Blutdoping betrieben. Unter anderem mit Radsportler Jan Ullrich. Im Rahmen der Operation Puerto flog im Jahr 2006 alles auf.
Hello, how are you?
Wie groß war das Ausmaß von Fuentes' Machenschaften wirklich, etwa auf die Olympischen Spiele? Um das herauszubekommen, recherchiert die ARD-Doping-Redaktion mehrere Jahre. Das machen auch andere Reporter, die bei Fuentes undercover drehen. Und ihnen gelingt es, mit ihm in Kontakt zu treten. Das Drehmaterial wird der ARD-Doping-Redaktion zugespielt. Fuentes sagt, er habe großen Anteil an den Triumphen spanischer Athleten.
That's for sure.
Er willigt ein, sich in einem Hotel mit den vermeintlichen Buchautoren zu verabreden. Das Zimmer, in dem das Treffen stattfinden soll, wird mit mehreren versteckten Kameras ausgestattet. Er wird so offen reden wie noch nie zuvor. Über seine Arbeit für spanische Sportverbände, bevor er als Dopingarzt enttarnt wurde. Fuentes wähnt sich offenbar sicher. Er spricht darüber, wie er spanische Sportler in den 80ern behandelt hat und wie er dem spanischen Olympiateam bei den Sommerspielen von Barcelona 1992 geholfen hat, helfen sollte. Sie wollten es wegen der Größe des Projekts Olympia 92. Ostdeutschland, die Deutsche Demokratische Republik. Dort haben nur 17 Millionen Menschen gelebt. Trotzdem hatte die DDR mehr Olympiamedaillen als alle anderen. Die USA, die Sowjetunion und die DDR hatten zusammen mehr Medaillen als alle anderen Länder. Es war ein offenes Geheimnis, dass in den 70er und 80er Jahren Kinder und Jugendliche in den Ostblockstaaten systematisch gedopt wurden. Und Fuentes Auftrag war es, Minderjährige über mehrere Jahre hinweg medizinisch zu betreuen, sie auf Olympia 1992 in Barcelona vorzubereiten. Wir haben das System aus den Ländern des Ostblocks kopiert, sagt Fuentes den Undercover-Reportern. Schauen Sie, das ist delikat, ich werde es Ihnen erklären. Die Methode bestand darin, ein funktionstüchtiges Team zu bilden. 8 Jahre vorher suchten wir nach Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren. Bei Olympia würden sie 22 bis 24 Jahre alt sein. Wir fanden sie und bereiteten sie vor, technisch und körperlich, und unterstützten sie medizinisch. So konnten sie ihr Bestes geben.
Die Regierung hat gesagt, wir brauchen Medaillen, hier ist das Programm, los geht's.
Mach, was immer du tun musst, aber wir wollen Medaillen, wir wollen keine positiven Tests und wir wollen keine gesundheitlichen Probleme, die den Positiven schaden. Die Methode? Eigenblutdoping. So wie es Fuentes später mit Jan Ullrich und anderen Topsportlern auch gemacht hat. Das Abnehmen und spätere Zurückführen des Blutes. So wird mehr Sauerstoff in die Muskeln transportiert. Eine hocheffektive Manipulationsmethode, die erheblich die Leistung steigern kann und einen ganz besonderen Vorteil hat für Betrüger. Sie ist für Dopingfahnder nur sehr schwer nachweisbar. Und Fuentes verrät noch mehr Brisantes. Blutdoping ist immer noch eine gängige Methode. Ich mache es nicht, aber ich weiß, dass es andere machen. Sie transfundieren keinen ganzen Blutbeutel mehr, denn das verändert das Profil des biologischen Passes. Sie transfundieren einen halben Beutel oder sie dritteln einen Beutel. Dann ist es ein progressiver Anstieg und es verändert nichts. Ziemlich sicher lässt sich sagen, die Olympischen Spiele von Paris werden nicht sauber sein, auch wenn es möglicherweise währenddessen kaum positive Tests geben wird. Marathonläuferin Laura Hottenrott, die zum ersten Mal bei Olympia sein wird, ahnt, dass die Spiele ein Nachspiel haben könnten.
Das wäre ein Skandal, wenn im Endeffekt nach den Spielen bekannt wird, dass die Medaillen neu vergeben werden müssen. Das macht einen auch einfach wirklich traurig.
Moritz Casalet hat berichtet. Und die verdeckt gedrehten Aufnahmen, in denen der spanische Dopingarzt Fuentes über angeblich systematisches Doping der spanischen Olympiamannschaft von 1992 spricht, die können Sie sich auch anschauen. Die Dokumentation Geheimsache Doping, schmutzige Spiele gibt's in der ARD-Mediathek und diesen Mittwoch im Anschluss an die Tagesthemen im Ersten. Hier ist Kontinent, das europäische Magazin von SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Jetzt schauen wir auf eine Sportart, die zum ersten Mal dabei sein wird bei diesen Olympischen Spielen in Paris. Breaking. In Frankreich waren im November 1982 ein paar tausend Jugendliche wie elektrisiert. Sie haben im Fernsehen die New York City Rap Tour gesehen. Die erste große Show einer Breakdance-Gruppe in Paris. Breakdance erobert danach schnell Frankreichs Schulhöfe und die Besten der Besten treffen sich bei Les Halles auf der Place Carré. Heute beobachten die Veteranen stolz, aber auch mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, wie ihre Kunst olympisch wird. 16 Männer und 16 Frauen aus aller Welt werden diese Kunst mitten in Paris auf der Place de la Concorde zeigen können. Julia Borutta berichtet.
Das wird einfach unglaublich. Breaking wird ja das erste Mal olympisch. Ich bin total gespannt. Paris ist ja eine Hauptstadt des Breaking. Wir haben viele richtig gute Tänzer. Ist schon cool, den Break hier in Frankreich auszurichten.
C'est cool d'accueillir le Break hier en France.
B-Girl Sissy ist gerade erst wieder zu Atem gekommen. An diesem Nachmittag im April hat sich die 16-Jährige in 8 harten Battles gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt. Ihre Spezialität ist der Sprung rückwärts in eine Brücke. Dann drückt sie sich über den Unterarm hoch in einen Handstand, dreht Pirouetten auf einer Hand, vollführt rasante Backspins auf dem Rücken, landet geschmeidig und kraftvoll wie eine Katze auf den Füßen. Die große, drahtige Sia Dembele, wie B-Girl Sissy mit richtigem Namen heißt, hat die Quali für Olympia geschafft. Gemeinsam mit B-Girl Carlotta und den B-Boys Laguette und Danny Dan wird sie Frankreich vertreten. Teamkollege Danny Dan versucht, cool zu bleiben. Ich versuche mich gar nicht erst so da reinzusteigern. Ich will mich nicht unter Stress setzen. Ich konzentriere mich auf meine Vorbereitung und wenn es dann losgeht, will ich das alles pur erleben. Wie ein Baby. Die B-Boys und B-Girls werden vor geschichtsträchtiger Kulisse mitten in der Stadt auf der Place de la Concorde tanzen. Unter einem großen Zeltdach, ringsum die Tribünen, auf einem Podest der DJ. Wichtig. Wir haben ja keine Ahnung, was der DJ auflegen wird. Wir müssen immer improvisieren. Das ist Teil unseres Sports, das lieben wir. Wie bewertet man die verrückten akrobatischen Moves am Boden, diesen kraftvollen Tanz, der spontan entsteht? Cheyenne Ingrid Gamboa ist die Hip-Hop-Spezialistin in Frankreich. Sie wird die Breaking Battles für den Fernsehsender Eurosport kommentieren. Wenn es dem Tänzer gelingt, seine Moves genau auf die Musik abzustimmen, den Freeze, also die Haltefigur, genau an der richtigen Stelle des Beats zu machen, den Halo, also die Drehung auf dem Kopf, in dem Moment einzubauen, wo die Musik schneller wird, dann ist es genau das, was das Publikum will. Der Körper des Tänzers übersetzt die Musik. Breakdance, wie man früher sagte, ist in New York entstanden. Anfang der 70er Jahre gibt es in der Bronx viel Unsicherheit und einen Bandenkrieg. Damals entstehen die verschiedenen Disziplinen des Hip-Hop, so auch der Break. Die Gangmitglieder simulierten, wie sie ihren Gegner fertig machen würden. Das fing mit dem sogenannten Top Rock an, also den schnellen Schritten, die vollführt werden, bevor es runter auf den Boden geht. Kombiniert mit provokanten Gesten, die dem Gegner Angst einjagen sollten. Und aus diesen Gesten und Bewegungen ist dann der Tanz der berühmt-berüchtigten New Yorker Blockpartys geworden. Die Tänzer spielen mit diesen Ursprüngen des Breaking. B-Girl Sissy etwa richtet auch schon mal eine imaginäre Pistole auf ihr Gegenüber. Oft umkreisen sich die Tänzer Sekunden oder gar Minuten lang, bis endlich einer wagt, den ersten Schritt zu tun. Diese martialischen Wurzeln stehen im krassen Gegensatz zur familiären Gemeinschaft, die B-Girls und B-Boys heute verbindet. Männer feuern Frauen an, Frauen lernen von Männern und auch Tänzer mit physischen Beeinträchtigungen gehören einfach dazu. So etwa Eliman, der im Kulturzentrum Saint Quatre im Norden von Paris trainiert. Der 18-Jährige stützt sich mit den muskulösen Armen auf zwei Krücken. Seine Beine sind teilweise gelähmt. Mein Breaking-Stil ist ein ganz eigener. Weil ich ja manche Moves nicht machen kann, muss ich noch kreativer sein. Ich gleiche das mit den Armen aus und erfinde meinen Break. Das ist ein sehr inklusiver Sport. Als Mensch mit einer Einschränkung hat man hier richtig das Gefühl, dass man etwas wert ist. Breaking ist wirklich der inklusivste Sport überhaupt. Bleibt die grundsätzliche Frage, ist Breaking Tanz oder Sport? Die meisten entscheiden sich für ein klares Jein. Wie etwa Adrielle aus Brasilien. 1,90 groß, klatschnass geschwitztes T-Shirt. Er hat keine Lust, sich festzulegen.
Porque se tu regarde aujourd'hui, c'est la danse et c'est le sport. Non, c'est le quelque chose.
Die Leute fragen immer, ist das Tanz oder Sport? Nein, es ist einfach etwas Eigenes. Dass Breaking olympisch wird, nehmen die meisten B-Boys und B-Girls eher gelassen. Ist halt einfach ein weiteres Battle vor besonders spektakulärer Kulisse, sagen sie. Aber ehrgeizig ist B-Girl Sissy schon. Mein Ziel ist es, eine Medaille zu gewinnen. Welche?
L'or. On vise l'or.
Natürlich Gold.
Julia Borutta hat uns Breaking näher gebracht. Diesmal neu dabei bei den Olympischen Spielen. Und mehr über diese neue Disziplin hören Sie am Samstag ausführlich ab 9.04 Uhr hier auf SR2 Kulturradio. Kleider machen Leute. Alter Spruch, aber nicht der dümmste. Und auch bei den Olympischen Spielen sorgt Kleidung für Kontroversen. In Frankreich geht es dabei mal wieder ums Kopftuch. Die Regierung hatte schon im vergangenen Jahr angekündigt, dass französische Athletinnen muslimischen Glaubens bei den Wettkämpfen kein Kopftuch tragen dürfen. Sie argumentiert mit dem Prinzip der Laizität. Und dieses daraus abgeleitete Verbot, das gilt auch sonst, etwa im Basketball. Caroline Döller berichtet.
Diaba Konates Augen funkeln, wenn sie von Basketball spricht.
C'est presque deux tiers.
Das sind fast zwei Drittel meines Lebens. Ich bin damit groß geworden, bin die Einzige in meiner Familie, die Leistungssport macht. Es ist wirklich mein Leben. Ich mag das Gefühl, das mir der Sport gibt. Die 24-Jährige hat länger in den USA gespielt, dank eines Sportstipendiums. Erst dort hat sie angefangen, den Hijab zu tragen. In Amerika ist das kein Problem, anders als in Frankreich. Mitbekommen habe sie das eher zufällig, sagt Diaba, als sie während eines Heimatbesuches nicht zu einem Match antreten durfte. Ein paar Stunden vor dem Start hieß es: Diaba, du kannst nicht spielen wegen deines Kopftuchs. Ich habe das nicht verstanden. Immerhin hatte ich ja schon in Junioren-Auswahlteams gespielt. Ich dachte, alle kennen mich und würden mich schon spielen lassen. Ich kann immer noch nicht richtig in Worte fassen, was ich in diesem Moment gefühlt habe, aber es war heftig. Auch für die Olympischen Spiele gilt ein Hijab-Verbot bei Wettkämpfen, aber nur für die französischen Athletinnen. David Lapartien ist der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees in Frankreich. Er hat die Entscheidung im Sender France Info verteidigt. Die Olympische Charta erlaube es den Athletinnen zwar, ein Kopftuch zu tragen, sagt
Lapartien.
Aber in Frankreich haben wir die Regeln der Laïcität. Die französische Delegation übernimmt in diesem Zusammenhang eine Funktion des öffentlichen Dienstes und ist auch zur religiösen Neutralität verpflichtet, ähnlich wie Polizeibeamte oder Lehrkräfte. Wer das Nationaltrikot trägt, repräsentiert Frankreich. Und der Staatsrat hat entschieden, dass die Laïcität respektiert werden muss.
À juger que, et naturellement, on doit respecter la laïcité.
David Lapartien bezieht sich auf eine Entscheidung, die das höchste französische Verwaltungsgericht letzten Sommer gefällt hatte, die aber unter Experten umstritten ist. Denn über manche deutlich religiöse Positionierungen wird überhaupt nicht diskutiert, zum Beispiel von Fußballprofi Olivier Giroud. Giroud hat einen Bibelvers auf den Unterarm tätowiert, der bei Spielen deutlich sichtbar ist. Die Soziologin Haifa Tlili arbeitet eng mit Spielerinnen zusammen, die vom Hijab-Verbot betroffen sind. Sie sieht eine klare Ungleichbehandlung. Aus meiner Sicht wird gerade ein Teil der Bevölkerung ganz einfach sichtbarer, nämlich muslimische Frauen, die den Hijab tragen. Vorher hat man sie nicht so sehr wahrgenommen. Der Hijab ist für sie ein Problem, aber bei Olivier Giroud ist das was anderes. Aus meiner Sicht misst man mit zweierlei Maß und das ist ziemlich fragwürdig. Vereinfacht gesagt bedeutet Laizität, wer Frankreich und den französischen Staat repräsentiert, darf in dieser Rolle keine religiösen Überzeugungen äußern. Aus Sicht von Experten können auch Sportlerinnen und Sportler als solche Repräsentanten betrachtet werden, sobald sie das Nationaltrikot tragen. Die Debatte betrifft aber nicht allein das Kopftuchverbot bei Olympia. Joanna Wagmann ist bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zuständig für Fragen religiöser Diskriminierung. Unsere Position kritisiert die Regelung bei den Olympischen Spielen, aber sie richtet sich auch allgemein an die französischen Sportverbände. Denn einige davon verbieten den Hijab generell bei Wettkämpfen. Viele Sportlerinnen sind also auch von Verbandsspielen ausgeschlossen, wenn sie ein Kopftuch tragen. So verbietet der französische Basketballverband offiziell seit 2022 Hijabs bei allen Wettkämpfen. Athletin Diaba Konaté weiß deshalb nicht, ob sie in Frankreich bleibt, obwohl sie gern hier spielen würde. Bei Olympia wird sie trotz allem mitfiebern.
Après tout, il y a quand même des filles que je connais dans l'équipe de France de basket en particulier. J'ai envie de soutenir ces joueuses-là. Je pense que s'il y avait pas cette interdiction-là, je l'aurais mieux vécu.
Sie kenne ein paar Basketballerinnen im Olympiateam, die sie unterstützen möchte. Aber ohne das Hijab-Verbot wäre es ein schöneres Ereignis, sagt Diaba.
Das Kopftuchverbot und der Sport in Frankreich, Caroline Döller hat berichtet. Dass diese Olympischen Spiele in der Modemetropole Paris stattfinden, das scheint auch manche Designer besonders zu motivieren. Doch die Sportkleidung der tschechischen Olympioniken sorgt auch dieses Mal für gespaltene Reaktionen. Tschechien lässt traditionell keine internationalen Marken produzieren, sondern einen einheimischen Outdoor-Hersteller. Dessen Kreation ist aber für viele in der Tat eher interessant als schön. Mal wieder, Marianne Allweis.
Technologisch progressiv und brutal speziell. So nennt der tschechische Modedesigner Jan Černý seine Kollektion für die diesjährige Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Ein langer, kittelartiger Trenchcoat mit atypischen Flecken. Eine Hommage an den tschechischen Avantgarde-Grafiker Vladimír Boutník. Darunter ein besprenkeltes Sportoutfit in den Nationalfarben Blau-Weiß-Rot. Obwohl sein Design vom Internationalen Olympischen Komitee unter die Top 7 gewählt wurde, stößt es im eigenen Land auf Kritik. Als ich es meinen Kindern gezeigt habe, sagten sie alle, es sei großartig. Und als ich es meinen Altersgenossen gezeigt habe, sagten sie, Ich sei verrückt, erzählt Jiří Kejval, der Vorsitzende der tschechischen Olympiamannschaft. Auch im Team sind die Reaktionen gemischt. Nichts davon scheint mir auf den ersten Blick etwas zu sein, das ich tragen würde. Allerdings habe ich nach den Eröffnungsfeiern bisher immer meine Meinung geändert. In der Mannschaft haben mir unsere Outfits dann doch sehr gut gefallen. Meint der tschechische Kajakfahrer Jiří Prskavec. Wir waren schon früher anders. Wir waren einfach interessant. Die Welt wird uns 10 Sekunden lang sehen und wir müssen sie mit etwas beeindrucken. Der Sportler spielt auf den Auftritt in London 2012 an, wo das tschechische Team in Gummistiefeln in die Arena einmarschierte. Es wurden die kontroversesten, aber auch bekanntesten Gummistiefel des Landes, erinnert sich die Modemacherin Daniela Flejšárová. Das Outfit wurde zunächst scharf verurteilt und dann herzlich aufgenommen. Mich haben immer wieder Leute angerufen und gefragt, ob ich denn noch Gummistiefel übrig hätte. Es ist einfach furchtbar schwierig, diese Olympia-Kollektion zu erstellen, weil es so ist, als ob man sie für die ganze Republik entwerfen würde. Und man kann es nie jedem recht machen. Seit 15 Jahren ist die tschechische Outdoor-Firma Alpin Pro der Partner der Olympioniken. Als erste einheimische Marke. Bereits zum 8. Mal verantwortet sie die Olympia-Outfits. Entworfen wurde der aktuelle Jahrgang vom 30-jährigen Jungdesigner Jan Černý, der jetzt viel Gegenwind in den sozialen Netzwerken aushalten muss. Nicht nur wegen des Trenchcoats, der sei ein bekleckerter Laborkittel, sondern auch wegen der Hautfarbe einiger Models. Dass heutzutage ein dunkelhäutiges Model überhaupt noch ein Thema ist, das ist für mich ein absoluter Witz. Es ist völlig in Ordnung, wenn das Design jemandem nicht gefällt. Aber die Aufregung zeigt auch, dass das Modebewusstsein in unserem Land nicht besonders ausgeprägt ist. Außerdem sind Mode und Sport zwei Themen, die schwierig zu kombinieren sind. Jan Černý jedenfalls freut sich auf die im Winde wehenden Trenchcoats, wenn die tschechische Mannschaft auf einem Boot auf der Seine ihren legendären 10-Sekunden-Auftritt in der Modemetropole Paris haben wird.
Marianne Allweis hat aus Prag berichtet für Kontinent, das europäische Magazin rund um die Olympischen Spiele in Paris. Dann freuen wir uns mal auf Outfits und vor allem auf den Sport. Am Freitag geht es dann offiziell los. Wir machen dagegen jetzt Schluss für heute. Mein Name ist Peter Weizmann. Bis bald. Tschüss.